Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, heute geht es ins Thema Gebärmutterhalskrebs oder die vorsorgliche Impfung dazu, dass es gar nicht so weit kommt. Was ist da die Meinung der Impflobbyisten? Was ist die Meinung der Gegnerschaften in diesem Thema? Das ist das Thema der heutigen Sendung, wo ich einmal mehr durfte den ehemaligen Chefarzt mit 50 Jahren Praxiserfahrung einladen, den Dr. Janö Ebert.
Janö.
Ebert, herzlich willkommen nochmals. Tut mir leid, dass ich den Vornamen falsch ausgesprochen habe. Sehr gerne.
Kein Problem.
Also gehen wir nochmals rein über diese Gebärmutterhalskrebs. Ja. Was ist denn, warum passiert das überhaupt, diese Gebärmutterhalskrebs?
Warum passiert? Also die Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich beschäftige mich weniger mit den onkologischen Fällen als mit den Wirkungen von Impfungen.
Ja.
Diese Impfung, das HPV, also HPV-Impfung, wurde von einem Deutschen namens Zurhausen aus dem Deutschen Krebsforschungsinstitut initiiert und erarbeitet. Und er behauptete, dass Viren, dieser HPV, der Human Papilloma Virus, also HPV, die Abkürzung, dass der Human Papilloma Viren einen großen Teil daran haben, dass Frauen ein Gebärmutterhalskrebs bekommen können, entwickeln können.
Dieses behauptet?
Hat behauptet.
Mehr
und auch entsprechende Versuche, Studien gemacht. Diese Studien sind aber mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Ein kanadischer Wissenschaftler, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, hat behauptet, dass die Sachlage, die Beweislage ist sehr, sehr dünn. Zu HPV, zu Human Papillomaviren, sollten wir wissen, dass ca. 120 verschiedene Sorten, verschiedene Arten gibt. Mhm. Die Vermutung von Herr Zurhausen, der später auch einen Nobelpreis bekommen hat für diese Erfindung, ist, dass besonders zwei Typen, der Typ Nummer 16 oder Typ Nummer 18, sind die Formen von HPV-Viren, die bei der Entwicklung eines Gebärmutterhalskrebses eine Rolle spielen. Nun zu HPV-Viren müssen wir auch wissen, dass es durch Geschlechtsverkehr wahrscheinlich übertragen wird und dass jede Frau, ich würde sagen 100% jeder Frau, mindestens einmal in seinem Leben so eine Infektion bekommt.
Ganz normal.
Ganz normal. Aber diese Infektion heilt mehr als 95%, ich würde sagen 99% der Fällen in 2 Jahren völlig aus.
Also ist der Träger des HPV der Mann, der es überträgt zur Frau?
Es ist die Frage, ob das wirklich so ist oder es bei der Frau durch günstige Scheidenbedingungen so weit kommen kann, dass der HPV-Virus sich dort festsetzt und sich vermehren kann.
Und Hygienesache, also das Hygieneproblem von Männern, ist das noch ein Thema, oder?
Es ist die Vermutung auch, dass bei gehäuften und häufiger Wechsel im Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Partnern dazu führen können, wie die nicht günstige Lebensbedingungen wie Rauchen, wie Alkoholverbrauch und, die normale Lebensbedingungen, die dazu führen, dass das Immunsystem allgemein schwächer wird und in dem Fall können sich dort in der Scheide beziehungsweise am Gebärmutterhals diese Viren sich vermehren. Mhm. Ich sagte gerade, dass 99% es innerhalb von 2 Jahren aushält. Das können die Gynäkologen gut beurteilen, weil durch den Mikroskop sehen die kleine Veränderungen an den Gebärmutterhals. Und dann können die sagen, das ist ein Zellveränderung 1, Zellveränderung 2 oder dritter Stufe. Und das kann sich dann aber im Laufe von 2 Jahren total zurückentwickeln und verschwinden. Hier ist auch die Frage, lege ich die Infektion in einer Schale, in der anderen Schale lege ich die Impfung, brauche ich das? Gebärmutterhalskrebs ist eine Krankheit, die relativ selten vorkommt. Noch seltener sterben die Menschen dran. Als diese Impfung 2006 herauskam, war es so, dass zuerst die Begeisterung überschäumend war. Jetzt haben wir den Krebs besiegt, jetzt haben wir eine Impfung, jetzt können wir den vielen Frauen gut helfen. Vergessen wurde allerdings, dass diese Impfung leider auch gravierende Nebenwirkungen haben kann. Mhm. Diese gravierenden Nebenwirkungen, darauf komme ich gleich zu sprechen. Mhm. Zuerst möchte ich gerne das Impfstoff beschreiben. Es ist ein Impfstoff, wo ein Aluminium-Salz-Verbindung gebraucht wurde, was bis jetzt noch nirgendwo vorkam. Es ist das Aluminiumhydroxid-Phosphorsulfat. Und zwar in einer solchen Dosis, was bis anhin auch ungewöhnlich hoch ist, nämlich 225 Mikrogramm. Von Aluminium sollten wir wissen, das gehört einfach nicht in den menschlichen Organismus oder nur in sehr, sehr kleinen Mengen. Und das Aluminium-Phosphorsulfat war noch nie gebraucht worden. Viele Wissenschaftler von England zum Beispiel, der Professor Exley, beschreibt, und er erkennt in den letzten Jahren, dass solche Adjuvanten genannte Nebenstoffe, die in Impfungen drin sind, bestimmte Autoimmunkrankheiten hervorrufen können. Zum Beispiel das ASIA-Syndrom, A-S-I-A-Syndrom, was von einem israelischen Professor namens Schönefeld sehr intensiv bearbeitet wurde. ASIA heißt Autoimmun Erkrankung durch Adjuvanz. Mhm. Und es ist jetzt ein Bestandteil der Wissenschaft und wir müssen es anerkennen, dass solche Adjuvanten viele, viele unerwünschte Nebenwirkungen haben. So ist es auch beim HPV-Impfung. In Amerika gibt es ein Meldeforum, das FAERS, also das ist ein Forum, wo jeder eine Meldung abgeben kann, wenn das Gefühl hat oder den Beweis hat, dass es um eine unerwünschte Arzneimittelwirkung handelt, also als ein Impfschaden. Und da gibt es auch eine Statistik, was zusammengefasst ist.
Ich zeige dir jetzt schnell. Mhm.
Dieses Formular ist auf sanevax.org Seiten in dem Internet zu sehen. Jeder kann es herunterladen und im Einzelnen anschauen. Von 2006 bis Mitte Dezember 2019 sind insgesamt 64.270 unerwünschte Wirkungen festgestellt worden oder gemeldet worden. Darunter sind 523 Todesfälle. Wenn ich das berechne pro Jahr, dann muss ich sagen, 37 tote junge Menschen, die aufgrund einer Impfung, HPV-Impfung, versterben. Außerdem sind es Menschen, die sich nicht erholt haben, das sind 13.072 in Summe. Und die sehr ernsthaft erkrankt sind und in den Notfallaufnahmen auftauchen mussten, sind mehr als 13.000. Wenn ich berücksichtige,
dass das ja nur eine kleine Ziffer ist, die
bekannt ist. Dass das nur ein kleiner Anteil von den wirklichen Erkrankungen ist. Nämlich, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass höchstens 1-5% der Nebenwirkungen gemeldet werden. Dann müsste diese Statistik mit 20-100 multipliziert werden, um auf die richtige Zahlen zu kommen. Also die Gebärmutterhalskrebsimpfung ist eine sehr risikobehaftete Impfung und deswegen ist meiner Meinung nach und nach vielen Impfkritikern nicht empfehlenswert. Nun mal sehr teuer sind. Eine Impfung kostet weit über 100 Franken. Wenn ich es richtig weiß, 120 oder 130 Franken pro Impfung. Muss mindestens zweimal, noch besser nach den Empfehlungen, dreimal geimpft werden. Stellen Sie vor, dass das alles die Krankenkassen bezahlen müssen, was das für eine Belastung ist.
Mich interessiert noch, kann jemand, der wirklich geimpft wäre, trotzdem an Gebärmutterhalskrebs erkranken?
Ja, das ist auch in dieser Statistik da. Es kann nicht nur an Gebärmutterhalskrebs erkranken, sondern es kann unter Umständen kein Kinder mehr kriegen. Also entsteht eine Sterilität. Das wurde auch beobachtet. Und die vielen Mädchen, die nach der Impfung einfach umfallen und einfach, das wurde immer wieder beschrieben, und auf diese Seite sanerwachs.org können Sie Geschichten lesen, Filme anschauen, die auf die HPV-Impfung zurückzuführen sind. Ich finde, es ist erschreckend.
Ich mag mich erinnern an einen Zeitpunkt in Österreich vermutlich, glaube ich, da war dann plötzlich die Lobby für diese Impfung ein bisschen zusammengebrochen und dann hieß es, aber vielleicht irre ich mich auch, nein, die Männer müssen sich jetzt auch impfen, weil sonst kriegen sie Peniskrebs.
Ach, genau.
Sowas. Und genau, was ist denn da ist dran?
Das ist überall auf der ganzen Welt so, dass zuerst Gebärmutterhalskrebsimpfung genannt wurde und nur Frauen bzw. Mädchen zwischen 9 und 13 Lebensjahr empfohlen wurde. Später wurde das ausgeweitet und jetzt sind die Jungs auch dran. Die sollten sich auch impfen, weil eigentlich die sind die Überträger von den HPV-Viren. Also wenn wir nicht wollen, dass unser Mädchen angesteckt werden, dann sollten die auch die Jungs tragen, so eine Impfung bekommen. Und außerdem ist die Vermutung da, dass der Peniskrebs entstehen kann, was eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Dass manche Typen von HPV-Viren, wie zum Beispiel 6 und 11, mit Warzenbildungen zu tun hat, das ist so. Aber ein paar Warzen würden uns nirgendwo stören, insbesondere an Stellen, wo wenig oder kaum zu sehen bekommen.
Jetzt hast du gesagt, die Mädels sind geimpft worden zwischen 6 und 13 Jahre.
Heißt das? 9 bis 13.
9 bis 13 heißt das. Auch die Idee dieser Impfung ist, dass sie durch diese Impfphase hindurch noch einen Antikörper bilden und damit 20, 25 Jahre eigentlich eine gewisse Resistenz hätten gegen diese HPV-Viren?
Das ist die Idee, natürlich. Aber da haben die Wissenschaftler auch in der Zwischenzeit eingesehen, dass das eventuell so ist. Aber niemand kann es bezeugen, dass es dann wirklich so wird. Das Ergebnis kann erst nach 20 oder 25 oder 30 Jahren erst abgerufen werden, wenn wir vergleichen die Zahlen vor der Impfung und die Zahlen nach 25 oder 30 Jahren.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich ein Feldversuch ist? Man testet es jetzt eigentlich mal und schaut dann rückwirkend die 25 Jahre an und schaut, was ist passiert, nützt es was oder nützt es nichts?
Das ist auch die Meinung von einen sehr namhaften Hamburger Gynäkologin, die ausgesagt hat, es ist nichts anderes, HPV-Impfung nichts anderes, als ein Riesenfeldversuch mit wahrscheinlich null Ergebnis. Null brauchbare Ergebnis.
Das ist ziemlich dramatisch. Also bei Herren, da habe ich auch noch eine Frage gehabt, bei Herren, wenn du sagst, die Herren sind sehr häufig die Überträger. des Virus. Eine Frage, warum werden denn Damen, wenn eine Dame entscheidet, das haben zu wollen, nicht erst dann geimpft, wenn sie eigentlich volljährig ist und vielleicht erst in den Geschlechtsakt reinkommt? Wieso schon mit 9 bis 13? Das ist ja wahnsinnig früh.
Die Vorstellung von den Erfinder dieser Impfung und auch von seinen Gruppe und von anderen Impfbefürworter, dass die Mädchen vor dem Geschlechtsverkehr diese Impfung bekommen sollten. Wenn schon ein Geschlechtsverkehr da war und womöglich das Individuum schon mit der HPV-Virus infiziert ist, dann sollte man und da braucht man nicht mehr impfen, weil die Wirkung ist noch viel zweifelhafter als ohne.
Die zweite Frage, gibt es noch eine Statistik zu Männern, Übertrager, zwischen beschnittenen Männern und nicht beschnittenen?
Es ist mir nicht bekannt, dass so eine Studie gäbe. Mhm. Es ist mir noch was eingefallen, das kann man vielleicht noch einschneiden, über die Studien dieser Impfung. Mhm. Die Studien verliefen nicht in Europa, die Studien verliefen nicht in Amerika, nicht in Kanada, sondern in Mittelamerika, in Costa Rica, in einem ganz ländlichen Gegend. Und da wurden 21.000 Mädchen von 16 bis 23 Jahren geimpft und wurden dann verfolgt eine gewisse Zeit lang und wurde festgestellt, wie läuft es. Es passiert da das Gleiche, was in fast in jedem neu zugelassenen Impfstoff ist, dass es nicht nach dem Golden Standard diese Studie gemacht wurde, also nicht gegen Placebo und Impfstoff, sondern wurde auf der einen Seite ein Impfstoff, das Verum, das richtige Impfstoff genommen, auf der anderen Seite mit Hepatitis B. Also der Impfstoff HPV oder Gardasil auch genannt, wurde mit dem Hepatitis B-Impfstoff verglichen. Das war die eine Gruppe. In einer anderen Gruppe wurde nur das Impfstoff, das Verum genommen und in der anderen Gruppe war das Virus nicht drin, nur das Aluminiumverbindung. Und dass diese zwei Gruppen waren nicht miteinander eigentlich richtig vergleichbar, können wir daraus sehen, dass Aluminium, dieses Adjuvans, die meisten Nebenwirkungen macht. Wenn das eine Gruppe und die andere Gruppe miteinander vergleicht, dann waren kaum Unterschiede in den Nebenwirkungen. Logisch, nicht? Logisch. Und ich vergleiche Äpfel mit Birnen. Also das ist eine Arbeit, die man nicht wissenschaftlich nennen kann und nennen darf.
Also wir werden das nicht reinschneiden, sondern es ist live und das bleibt so, weil das ist auch sympathisch, wenn einem noch etwas in den Sinn kommt, dass es auch gesagt wird. Mhm. Ich hatte ganz vor kurzem eine Dame hier, die um die 40 Jahre jung, hatte auch Gebärmutterhalskrebs. Sie hat mir die Geschichte erzählt. Sie hat sich mit den Ursachen beschäftigt. Ihr wurde gesagt, das sei ein psychologischer Hintergrund gewesen, eine Sache mit ihrem Gatten. Und sie hat sich dann getrennt auch von ihm, hat dann alternativ gearbeitet, zum Beispiel mit einem Tampo, mit D3. Was noch, weiß ich auch nicht, aber nach 12 Monaten hat sie es geschafft und ist wieder gesund. Und ich finde, das ist auch schon, darf man auch mal sagen, es gibt alternative Möglichkeiten, auch wenn es mal einem passiert.
Selbstverständlich.
Wenn jemand sowas hätte, wie endet denn das? Kann man es immer heilen irgendwie? Oder ist es wirklich eine bösartige, schlimme Krankheit, diese Gebärmutterhalskrebs?
Nein, das kann man durchaus heilen. Also die Frauen, die, darf ich Ihnen direkt in die Kamera sprechen?
Ja, bitte, gerne.
Also wenn jemand hier in dieser Sendung verirrt hat oder bewusst es anschaut und sollte ein Gebärmutterhalskrebs haben, bitte nicht verzweifeln, keine Angst haben. Suchen Sie einen Therapeuten oder Therapeutin, die mit solchen Problemen umgehen kann. Und das ist heilbar. Sie werden nicht dran sterben.
Gut, weil es wird so viel mit Angst gemacht, oder? Ja. Und dann eine Gebärmutterhalskrebs und dann vielleicht unfruchtbar, keine Kinder kriegen. Mhm. Krebs ist sowieso assoziiert mit dem Namen Tod irgendwo. Da ist so schon eine Energie drin, dass man einfach wirklich bibert und zittert.
Also in der Apotheke Gottes ist für jede Krankheit irgendein Kräuter gewachsen oder kein Kräuter oder was anderes. Mhm. Auf jeden Fall, Gebärmutterhalskrebs ist durchaus heilbar. Mhm.
Ich möchte einfach auch nochmals Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aufrufen. Wir haben heute eine ganz kritische Situation erlebt. Ich habe heute eine Sichtweise gehört, die ich so noch nie gehört habe. Und ich finde einfach auch Fairness halber, wir sind ein Fernsehsender, wir reden über Gesundheit. Wir sollten auch mal die Impfbefürworter diesbezüglich hören. Und wenn Sie jemanden kennen, der das propagiert, dass man unbedingt diese Gebärmutterhalskrebsimpfung machen muss und es gerne auch bei uns begründen möchte, dann ist er ganz herzlich eingeladen, hier zu uns zu kommen und ich würde gerne mit ihm das Gespräch führen. Vielleicht in deiner Anwesenheit, damit es auch eine Diskussion geben könnte, falls du das auch erlauben würdest.
Ich stelle mich jeder Diskussion gerne, weil ich denke, durch Gespräche können Fortschritte erzielt werden oder Einsichten gewonnen werden, die dann letztendlich für unseren Patienten, für unser Mädchen oder auch Buben zugutekommen kann.
Super. Also nochmals ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns immer wieder zur Verfügung stellst, solche wertvolle Sendungen hinauszutragen. Herzlichen Dank, lieber Jenö.
Ich danke für die Einladung.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Danke, dass Sie die Sendung mitverfolgt haben. Danke, wenn Sie diese Sendung, falls Sie auf YouTube schauen, weiter verbreiten, sodass möglichst viele Menschen einfach eine neue Sichtweise, eine alternative Sichtweise hören zu diesen Dingen, die wir sonst einfach aus den Mainstream-Medien einfach nur ungefiltert bekommen und nicht hinterfragen. Und unser Ziel als QS24 ist es einfach, es zu hinterfragen. Ist es so? Sind Sie kritisch? Sind Sie kritisch zu uns? Sind Sie kritisch zu anderen Sichtweisen? Machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Das ist unser Ziel. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.